Ich lese uns den Predigtext aus 1. Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Und es geschah, als die Menschen sich zu mehren begannen auf die Erde und ihre Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich all jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Boshaft der Menschen groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und er sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh, und von bis zum Gewürm und bis zum Vögel des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Amen.
Danke. George Orwell wusste, wie kostbar die Freiheit ist und wie schnell wir sie verlieren können. Und darum schrieb Orwell dann nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1946 bis 1984 seinen berühmten Zukunftsroman 1984. Und darin schildert er einen totalen Überwachungsstaat, der seine Bürger von früh bis spät unter Kontrolle hat. Sogar die Privatsphäre, also die eigene Wohnung, ist nicht sicher, sondern wird ausspioniert. Big Brother is watching you. Und ein wichtiges Instrument in diesem Überwachungsstaat, das weiß man meistens nicht, wenn man diesen Roman nicht kennt, ist in diesem Korruptionssystem die Fälschung der Geschichte. Der Überwachungsstaat muss das Geschichtsverständnis seiner Bürger lenken. So habt ihr die Vergangenheit zu bewerten. Denn mein Blick auf die Geschichte hat einen starken Einfluss auf mein Denken in der Gegenwart. Und so schrieb Orwell diesen berühmten Satz: Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Das heißt, wer die Geschichte in ihrer Darstellung, in ihrer Deutung bestimmen darf. Und natürlich ist die Frage, wer bekommt den Zugriff auf die Vergangenheit, auf dass er die Zukunft beherrsche? Und diese Frage beantwortet Orwell mit dem zweiten Satz: Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit. Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit. Das heißt, die Machthaber bestimmen, wie wir die Geschichte verstehen und deuten sollen. Kennen wir viele Beispiele dafür. Und wo keine Meinungsfreiheit ist, da schreiben die Sieger die Geschichte und die Mächtigen bestimmen die Lehrpläne der Schulen. Und darum offenbarte Gott uns sein Wort auch als ein Buch über die Geschichte. Damit wir und unsere Kinder uns ein eigenes Urteil bilden können, damit wir die entscheidenden Tatsachen der Heilsgeschichte aus erster Hand erfahren, damit wir wissen, wo diese Welt und wo unser Leben wirklich herkommen. Und darum brauchen wir als Christen so dringend diese ersten Kapitel der Bibel, die unsere Herkunftsgeschichte aus Gottes Sicht dokumentieren. Und das hat starken Einfluss darauf, wie wir unsere Gegenwart verstehen, wie wir uns selbst verstehen, ob wir diese Herkunftsgeschichte verstehen, die Gott uns offenbart. Heute nun bei unserem Gang durch die Urgeschichte geraten wir in die letzte Epoche vor der Sintflut. Und was wir dort sehen in Kapitel 6 ist eine Welt am Abgrund. Das ist das Thema dieser Predigt, das Sie auch auf dem Thumbnail finden, also gewissermaßen auf dem Titelblatt, das dann mit dem Video zusammen veröffentlicht wird. Eine Welt am Abgrund. Diese Schlagzeile kommt uns irgendwie bekannt vor. Welt am Abgrund, weil wir auch in den gängigen Medien gerade in den letzten Jahren häufiger vor den diversen Abgründen, den vermeintlichen Abgründen gewarnt wurden. Vor dem Abgrund einer Pandemie, vor dem Abgrund einer Klimakatastrophe, vor dem Abgrund einer gesellschaftlichen Spaltung und vor welchen Abgründen auch immer. Und umso gespannter fragen wir nun heute: Was bringt aus Gottes Sicht eine Welt an den Abgrund? Was bringt aus Gottes Sicht eine Welt an den Abgrund? Und hier rückt uns dieser Vers 3 aus unserem Predigttext näher, nämlich 1. Mose Kapitel 6, Vers 3, Sie haben es in der Lesung gehört und hilfreich wäre, wenn Sie das auch in Ihrer eigenen Bibel mit aufschlagen können. Da sagte der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt sein, klären wir gleich noch, was das heißt. So sollen denn seine Tage, also die Tage des Menschen, fortan nur noch 120 Jahre betragen. Diese Zeitangabe kann zwei Aspekte deutlich machen. Es kann einmal heißen, und das schließt sich auch gegenseitig nicht aus, das Lebensalter wird nach der Sintflut drastisch heruntergefahren. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und etwa bei Mose hat es sich exakt auf 120 Jahre eingependelt. Noch 120 Jahre kann aber auch gleichzeitig bedeuten, von jetzt an sind es noch 120 Jahre, bis die Sintflut kommt. Noch 120 Jahre. Die Welt hat noch eine Gnadenfrist von 120 Jahren. Das ist für die Leute, die zu dem Zeitpunkt 700 Jahre alt sind, nicht mehr so schrecklich viel. Und die Uhr läuft und sie läuft ab. Der Abgrund rückt näher. Und was da geschieht, werden wir jetzt genauer betrachten. In drei Schritten, von denen der erste, der längste ist, Generation Abgrund ist der erste Punkt, Gottes Antwort der zweite und zum Schluss dann, was daraus für uns folgt, gegenwärtige Aussichten. Generation Abgrund, Gottes Antwort, gegenwärtige Aussichten. Generation Abgrund. Wir hatten letzten Sonntag gesehen in 1. Mose 5, in Genesis 5, dass zwischen Adams Vertreibung aus dem Paradies und der Sintflut circa 1650 Jahre liegen. Das kann man berechnen mit Hilfe der Genealogien. 1650 Jahre. Und in diesen 1650 Jahren war Gottes Arbeitsauftrag, gewissermaßen Gottes Herrschaftsauftrag, immer noch in Geltung. Wie er in Kapitel 1, 27 steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau und segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet dann über die verschiedenen Kreaturen. Das war noch in Geltung. Und dann hatten wir gesehen in Kapitel 4, wie die ersten Kapitel der Kulturgeschichte geschrieben worden waren. Kapitel 4, 20, Ader, Gebal, Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten, also die Nomaden. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen, alle Zither- und Flötenspieler. Und dann war da noch der Tubal-Kain, von dem sind hergekommen, alle Erz- und Eisenschmiede. Die Kulturgeschichte, die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen, das wird jetzt auf den Weg gebracht. Und ja, die Menschen schleppen Adams Hypothek immer mit. Die Sünde klebt an ihnen allen. Das Misstrauen gegen Gott, der Selbstbezug, die Selbstgerechtigkeit klebt an ihnen allen. Und nicht nur Adams Hypothek, sondern sie schleppen auch den Schatten von Kains Erbe mit. Der Brudermord ist nicht vergessen und Eden bleibt fest verschlossen. Natürlich gibt es auch einige Lichtblicke. Seth und seine Familie beginnen den öffentlichen Gottesdienst. Kapitel 4, 26, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Es wird gelobt, es wird gepredigt, es wird der Allmächtige gerühmt. Und Henoch, lesen wir dann in Kapitel 5, wandelte mit Gott. Henoch dient seinem Schöpfer. Henoch, wie wir aus dem Neuen Testament auch dann später noch erfahren, predigt. Und von Noah wird man das Gleiche sagen. Noah wandelte mit Gott. Das ist das Kontrastprogramm der Linie Seth im Gegenüber zu dem Unglück und zu der teilweise Brutalität, die durch die Linie der Kainiten verbreitet worden war. Und in unserem Kapitel 6 sehen wir jetzt, dass auch der Auftrag, die Erde mit Menschen zu füllen, sich zu vermehren, offensichtlich gern wahrgenommen wurde. Kapitel 6, 1, als nun die Menschen sich auf der Oberfläche des Erdbodens zu vermehren begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden und die Gottessöhne die Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen sie sich von ihnen diejenigen zu Frauen, die ihnen besonders gefielen. Da sagte der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt sein. Und dann kommt diese Frist von 120 Jahren. Und man stutzt zunächst. Wenn man diese Reaktion Gottes liest, und fragt sich, was soll denn daran so schlimm sein? Was soll denn daran so schlimm sein, dass die sich Frauen suchen, die ihnen auch noch ästhetisch gefallen? Warum diese drastische Reaktion Gottes in Vers 3, nach dem, was da in Vers 2 gesagt wurde? Und damit, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, kommen wir zu einer der schwierigsten Stellen der gesamten Urgeschichte. Und wir wollen heute mit Gottes Hilfe versuchen, das zu klären. Die entscheidende Frage lautet, wer sind die Gottessöhne und wer sind die Menschentöchter? Die Gottessöhne sahen die Schönheit der Menschentöchter und nahmen sie sich zu Frauen. Und man muss zugeben, dass es auf diese Fragen auch unter grundsätzlich bibeltreuen Auslegern durchaus unterschiedliche Antworten gibt. Und deswegen müssen wir hier behutsam vorgehen. Wer sind die Gottessöhne? Das müssen wir klären. Und es gibt drei verschiedene Lösungen. Der erste Vorschlag lautet, die Gottessöhne sind Fürstensöhne aus den jeweils herrschenden Häusern, Söhne der Mächtigen. Und so deutet man das, die hätten sich das Recht herausgenommen, sich mehrere Frauen zu nehmen und im Gegensatz zur Schöpfungsordnung Polygamie zu treiben. Sie nahmen sich von denjenigen Frauen und dann wird gesagt, das sei Polygamie. Nun, im Alten Testament gibt es später in der Tat diesen Ehrentitel, dass auch der König als Sohn Gottes bezeichnet wurde. Aber zu dieser frühen Zeit gab es noch keine Königshäuser. Es gab auch nicht eine irgendwie etablierte Kaste der Mächtigen. Und außerdem bietet diese Formulierung, die nahmen sich die Frauen von den Begriffen her, keinerlei Hinweis auf Polygamie. Das ist da hineingelesen. Im Gegenteil, die Begriffe, die hier stehen, sowohl für die Verehelichung als auch für die Zeugung von Nachkommen sind die üblichen, normalen, klassischen hebräischen Begriffe, die auch auf eine Ehe angewendet werden. Und deswegen muss man sagen, diese erste Lösung, dass ein Fürstensöhne, die sich das Recht herausgenommen hätten, mehrere Frauen im Sinne von Polygamie sich zu holen, gewissermaßen steht auf ziemlich schwachen Füßen. Das zweite Angebot, was gemacht wird, wird schon von mehr Exegeten vertreten und es lautet so, die Gottessöhne sind Engelwesen. Diese Deutung ist ziemlich prominent. Gottessöhne sind Engel, sagt man da, die auf die Erde kamen, um sich dort menschliche Frauen zu nehmen und mit diesen Frauen Nachkommen zu zeugen. Was wird als Argument angeführt? Zum einen im Buch Hiob meint der Ausdruck Gottessöhne wirklich eindeutig Engel. Hiob 1, Vers 6. Die Gottessöhne kamen zum Herrn, ist auch der Satan dabei, aber es sind Engel gemeint. Und dann verweist man auf Folgendes, dass zwischen den Gottessöhnen von Vers 2 und den Menschen von Vers 1 ein Gegensatz bestehen würde. Also die Menschen vermehrten sich und dann kamen die Gottessöhne und nahmen sich entsprechend die Frauen. Und man folgert daraus, dass es sich bei den Gottessöhnen deshalb nicht um Menschen handle. Die Menschen vermehrten sich, aber die Gottessöhne nahmen sich Frauen. Also bleiben nur noch Engel als Möglichkeit übrig, die Gottessöhne zu identifizieren, sagt man. Und dann beruft man sich bei dieser Deutung auf eine Stelle auch aus dem Neuen Testament, nämlich 1. Petrus 2, Vers 4. Entschuldigung, 2. Petrus 2, Vers 4. 2. Petrus 2, Vers 4. Wo Petrus sagt, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Auf diesen Satz beruft man sich. Allerdings sagt Petrus an dieser Stelle nicht, um welche Engel es sich handelt, zu welcher Zeit diese Engel im Einsatz waren. Und er benennt auch nicht die Sünde, die diesen Engeln gewissermaßen vorgehalten wird. Von daher bleibt auch dieser Bezug relativ vage. Woher kommt diese Deutung mit den Engeln? Die kam auf, soweit ich das nachvollziehen kann, erstmals im Judentum im 2. Jahrhundert vor Christus. Und zwar steht sie in dem ersten Henoch-Buch, dem sogenannten äthiopischen Henoch, in den Abschnitten 6 bis 11. Und dort wird dieser Vorgang von Genesis 6 so gedeutet, dass durch diese unnatürliche Vereinigung von gefallenen Engeln und menschlichen Frauen es gewissermaßen zu okkulten Zwischenwesen gekommen sei. Titanen gewissermaßen, die man dann identifiziert mit den Riesen von Vers 4. Zu jener Zeit waren Riesen auf der Erde. Man sagt also, die gefallenen Engel sind gekommen. Wie genau, kann man natürlich nicht sagen, bleibt Spekulation. Haben sich menschliche Frauen genommen, es gab Nachkommen und daraus wurden dann diese obskuren Riesen. Nun muss man sagen, das ist die Deutung des Buches Henoch. Und das Buch Henoch ist als Quelle nicht unproblematisch. Es gehört zu den sogenannten Pseudepigraphen Und die Folge bei Henoch, die Folge dieser Zeugung ist, dass eben diese Zwischenwesen, die dadurch entstehen, auch gewissermaßen okkult sind und eine enorme Macht ausüben können. Friedrich Keil hat in dieser Henoch-Deutung ein Erzeugnis der hellenistisch-jüdischen Theologie gesehen und er sagt, das ist eine typische Verschmelzung von griechisch-heidnischer Mythologie mit alttestamentlichen Inhalten. Dagegen sei das erste Buch Mose völlig unmythologisch. Nun, die christlichen Ausleger, die sich für diese Engelthese entscheiden, gehen in der Regel nicht so weit, dass es sich um okkulte Zwischenwesen handelt. Sie verstehen die gezeugten Kinder meistens als normale Menschen, setzen sie auch nicht unbedingt mit den Riesen von Vers 4 gleich, dazu kommen wir noch. Aber normale Menschen, die einen dämonischen Einfluss haben, da ja Dämonen sie gezeugt haben gewissermaßen. Und dann fragt man sich, ja, wie können Engel, die keine menschlichen Körper haben, Kinder zeugen? Und dann antwortet man, ja, sie bedienten sich normaler Männer, die sie quasi lenken und zeugten mittelbar durch deren Mitwirkung die Kinder. Das ist natürlich eine sehr verstörende Vorstellung, die aber nicht dadurch schon falsch sein muss, dass sie verstörend ist. Und dennoch gibt es einige Gründe, die diese Lösung nach meiner Überzeugung sehr unwahrscheinlich machen. Also, dass es sich hier bei den Gottessöhnen um Engel, gefallene Engel handeln würde. Zunächst mal der Begriff Gottessöhne. In der Bibel werden, ja, bei Hiob Engel als Gottessöhne bezeichnet, aber in der Bibel kann das durchaus auch von Menschen gesagt werden. Und das kommt sogar noch häufiger vor, dass Menschen als Gottessöhne bezeichnet werden. Nur einige wenige Beispiele dazu. Psalm 73, Vers 15. Ein Psalm, der an Yahweh gerichtet ist, beziehungsweise an Elohim. Elohim ist der allgemeine Name für Gott. Und dann heißt es in Vers 15, hätte ich geredet wie die Gottlosen, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Ein Beispiel. Nächstes Beispiel, Hosea 2. Hosea 2, Vers 1. Hosea 2, Vers 1. Da heißt es, es wird geschehen an dem Ort, wo man jetzt zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jetzt ist also jeweils auf Menschen bezeugt und es gibt noch weitere Stellen, in denen sie den gleichen Befund finden. Das heißt, man kann diesen Begriff Gottes Söhne also eindeutig auch auf Menschen beziehen. Nach Menschen, die Gott nach seinem Bilde geschaffen hat und die in einem Bezug zu ihm leben. Und das Verhältnis zwischen den Menschen von Vers 1 und den Gottessöhnen in Vers 2, das muss nicht unbedingt als ein Gegensatz verstanden werden. Also nach dem Motto, die Menschen vermehrten sich und dann kamen die Gottessöhne, sondern das ist eine typische hebräische Ausdrucksweise, wenn man auf der einen Seite eine Gesamtheit benennt, also hier die Menschen, und dann einen Teil aus dieser Gesamtheit herausnimmt. Das wären hier die Gottessöhne. Damit ist nicht gesagt, dass die Gottessöhne keine Menschen waren. Anderes Beispiel, in Richter 20 und 21 etwa, ist immer wieder die Rede von allen Stämmen Israels und auf der anderen Seite von dem Stamm Benjamin. Und da haben wir wieder dieses Miteinander, die Gesamtheit und ein Teil aus dieser Gesamtheit, denn Benjamin gehört ja trotzdem zu den Stämmen Israels, auch wenn es der Gesamtheit gegenübergestellt wird. Also, diese Formulierung hier, Menschen auf der einen Seite, Gottessöhne auf der anderen, sagt nicht, dass die Gottessöhne keine Menschen sein können. Dann, nächster Punkt. In Matthäus 22, Vers 30. In Matthäus 22, Vers 30 diskutiert Jesus mit den Sadduzäern über die Auferstehung von den Toten. Und dann sagt er dort, in Vers 30, Matthäus 22, in der Auferstehung werden die Menschen weder heiraten noch verheiratet werden, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Das heißt, es gehört gewissermaßen zu den Wesensmerkmalen der Engel, dass sie unsterbliche Wesen sind, die sich eben nicht vermehren, die nicht heiraten. Weiteres Argument ist, dass sich in dem Zusammenhang von 1. Mose 6 an keiner Stelle sonst irgendwie Engel erwähnt finden. Die kommen nicht vor, die sind nicht im Blick. Und noch wichtiger, dass dann Gottes Gerichtsurteil in den kommenden Versen, also wenn Sie das in Genesis 6, 5 etwa hören, als nun der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war, da gereut es ihn, die Menschen auf die Erde geschaffen zu haben. Und dann werden immer die Menschen gerichtet, die Menschen von Gott zur Rechenschaft gezogen. Und es werden niemals Engel in irgendeiner Weise hier angesprochen. Was man erwarten müsste, wenn die Engel beteiligt gewesen wären, denn nach der Engeltheorie ging ja die Initiative von den Engeln aus, waren sie ja gewissermaßen die Hauptschuldigen in diesem Vorgang. Und nirgendwo im Folgenden werden die Engel in irgendeiner Weise mit Gottes Bewertung und Urteil konfrontiert, die Menschen dagegen sehr deutlich. Und von daher scheint mir auch die Engelthese nicht sehr gut mit dem Textbefund zusammenzupassen. Auch. Deswegen kommen wir zur dritten Erklärung, was mit den Gottessöhnen gemeint sein könnte. Und diese dritte Erklärung knüpft unmittelbar beim Kontext, beim Zusammenhang dieses Kapitels an. Und nach dieser dritten Erklärung handelt es sich bei den Gottessöhnen um die Nachkommen aus der Linie des Seth. Also nicht die Fürstensöhne, nicht die Engel, sondern die Nachkommen aus der Linie des Seth sind die Gottessöhne. Im Unterschied nämlich zu Kains Familie, von der wir in Kapitel 4 ausführlich gelesen haben, handelt es sich bei Seths Linie um eine Linie, in der sich viele gläubige Leute finden, die dem Herrn dienen, die dafür Sorge tragen, dass sein Wort weiter verkündigt wird. Wir hatten gesehen, 4,26, Begründung des öffentlichen Gottesdienstes durch Seth und Enosch. Wir hatten gesehen, Henoch, von dem zweimal gesagt wird, in 4,22 und in 4,24, er wandelte mit Gott, von dem wir wissen aus Judas 14, dass er ein Prediger des Gerichtes Gottes war. Und Noah natürlich, Noah wird zum geistlichen Hoffnungsträger, der gemeinsam mit seiner Familie in Gottes Auftrag die Arche baut. Und wenn das stimmt, dann verbinden sich aus den Nachkommen dieser Seth-Linie Männer mit Frauen, die von Gott her nicht für sie bestimmt waren, die nicht zu dieser Linie gehören, die nicht aus einem, ich sage mal, im weitesten Sinne geistlichen Zusammenhang kommen. Und Männer aus dieser Seth-Linie verbinden sich mit diesen anderen Frauen, weil, wie das hier beschrieben wird, sie sich von deren Schönheit blenden lassen. Und das sind die Menschentöchter. Und wo kommen diese Menschentöchter jetzt her? Sie kommen wahrscheinlich vorwiegend aus der Linie Kains. Sie sind in jedem Fall ungläubig. Und diese Verbindung mit diesen Kain-Nachkommen und ungläubigen Frauen einzugehen, bedeutet offensichtlich für die Leute aus der Linie Seths ungehorsam gegenüber dem guten Plan des Schöpfers. In späteren Jahren wird dieser Punkt im Volk Gottes immer wieder eine große Bedeutung haben. 2. Mose 34, 16, 5. Mose 7, Vers 3. Verbindet euch nicht mit ungläubigen Ehepartnern. Vermischt euch nicht mit denen, die den heiligen Gott nicht anbeten. Das ist gegen den Willen Gottes. Und diese Spur zieht sich da ein bisschen hinein ins Neue Testament, wo der Apostel Paulus uns in 2. Korinther 6, Vers 14 eindeutig lehrt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Wo zieht man mehr an einem gemeinsamen Joch, wo steht man mehr unter einem gemeinsamen Joch als in einer Ehe? Das ist also eine durchgängige biblische Linie. Und das ist die wahrscheinlichste, die nach meiner Überzeugung, nachdem ich versucht habe, die verschiedenen Optionen wirklich gegeneinander auch abzuwägen, die wahrscheinlichste Erklärung, dass man sagt, Vers 1, als nun die Menschen insgesamt begannen, sich zu vermehren und die Gottessöhne, also die aus der frommen Linie des Seth, sich Frauen suchten, die aus einem anderen Kontext kamen, vornehmlich aus der Kainslinie, die in Kapitel 4 gezeigt worden war, und die Seth-Linie in Kapitel 5. Das ist der unmittelbare Kontext, der unmittelbare Zusammenhang. Da ereigneten sich diese Dinge. Übrigens, schon der Kirchenvater Chrysostomos hat um 400 nach Christus diesen Zusammenhang gesehen. Chrysostomos schreibt, wir haben euch gelehrt, dass es Art der Schrift ist, Menschen Söhne Gottes zu nennen. Und weil diese von Seth ihren Ursprung herleiten, und von seinem Sohn, es heißt nämlich, dieser hoffte darauf, den Namen Gottes des Herrn anzurufen, 4,26. So, und die nach ihm geboren sind, werden in den göttlichen Schriften Söhne Gottes genannt, solange sie der Tugend der Vorfahren nachahmten. Aber die Söhne des Kain und die von ihm geboren sind, die nennt sie Söhne des Menschen. Und es geschah, als die Menschen anfingen, zahlreich zu werden auf der Erde, da verbannen sich diese beiden Linien. Und das ist es, was Gott hier kritisiert, sagt Chrysostomos. Es handelt sich, nochmal sei darauf hingewiesen, bei diesen Begriffen für die sexuelle Vereinigung in Vers 2 und in Vers 4, sie nahmen sich von ihnen Frauen in Vers 2. Und in Vers 4 heißt es dann, die Gottessöhne verkehrten mit den Menschentöchtern und diese gebaren ihnen Kinder. Ich sage es nochmal, nicht der geringste Hinweis auf Polygamie, eindeutig die normalen Begriffe für das menschliche Zusammenleben in der Ehe, so wie Gott es geordnet hat. Der erfahrene jüdische Ausleger Casuto hat da auch nochmal darauf hingewiesen. Er hat gesagt, diese Passage enthält kein einziges Wort, das irgendeine Anspielung an Vergewaltigung oder Ehebruch oder irgendeine andere Tat bedeutet, die gegen den Willen Gottes gerichtet wird. Fazit. Die Zusammenschau der Argumente lässt nach meiner Überzeugung als beste Lösung hier herauskommen, dass es sich bei den Gottessöhnen um die Männer aus der Linie Seths handelt. Nicht um Engel, nicht um Fürsten. Diese dritte Erklärung kann die komplizierten Details am besten miteinander verbinden und muss am wenigsten spekulieren. Sie ist mindestens seit dem ersten Jahrhundert bekannt, diese Deutung. Also bei Josephus finden Sie schon Hinweise darauf. Julius Africanus, der Kirchenvater, hat sie um 200 nach Christus vertreten. Martin Luther und Johannes Calvin haben diese Überzeugung gepredigt. Friedrich Keil plädiert dafür und in jüngerer Zeit zum Beispiel Warren Wiersbe. Diese Erklärung ist weniger spektakulär, aber sie zeigt gerade an diesem allzu menschlichen Geschehen von Ehe und Zeugung, von Partnerwahl, wenn Sie so wollen, zeigt sie den verbissenen Selbstwillen, mit dem die Gottessöhne hier gegen den liebevollen Plan ihres Schöpfers aufbegehren. Diesen verbissenen Selbstwillen. Gott hat es anders gewollt, aber wir machen es so. Und in diesem Zusammenhang verstehen wir auch noch besser, was Jesus mit seiner Anmerkung zu den Zeitgenossen Noahs gesagt hat. In Matthäus 24, in der Endzeitrede, da sagt ja Jesus über die Tage Noahs ab Vers 37, wie es in den Tagen Noahs war, Vers 38, denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle hinfort. Sie heirateten, sie ließen sich heiraten, aber sie beachteten es nicht. Was beachteten sie nicht? Was Gott tat? Was Gott durch Noah predigen ließ? Es war ihnen schlichtweg egal. Sie heirateten, ließen sich heiraten, aber es war ihnen egal, was Gottes Plan mit dieser Welt und mit ihrem Leben vorsah. Ein hochinteressanter Kommentar von Jesus, den wir erst im Licht von Genesis 6 besser verstehen. Sie setzen ihren eigenen Plan gegen Gottes Plan, ihren eigenen Willen gegen Gottes Willen. Jetzt fragen wir weiter, wer ist dann mit den Riesen gemeint von Vers 4? Sie merken, wir kommen voran. Ja? Zu jener Zeit waren die Riesen auf der Erde. Im Hebräischen steht da Nephilim. Wer sind diese Riesen, die zu diesem Profil dieser Generation Abgrund gehören? Wörtlich kann man das übersetzen, die Nephilim waren auf Erden schon in jenen Tagen und auch noch nachdem die Gottessöhne zu kommen pflegten zu den Menschenkindern und sie ihnen dann Kinder gebaren. Also das heißt, diese Nephilim waren schon da, als die Gottessöhne und die Menschentöchter zusammenkamen. Das heißt, die Riesen können nicht das Ergebnis gewesen sein der Zeugung, von der hier berichtet wird. Übrigens, in Klammern, auch einige Vertreter der Engeldeutung gestehen das zu, dass es sich bei den Riesen nicht um die Sprösslinge von Gottessöhnen und Menschentöchtern handelt. Aber was ist dann los mit diesen Riesen? Sie sind also offensichtlich normale Menschen. Sie sind keine mythischen Zwischenwesen. Und was lässt sich noch über sie sagen? Die Wurzel des Wortes Nephilim ist Nafal. Und Nafal bedeutet so viel wie fallen oder überfallen. Und deswegen hat Luther sie in seiner frühen Übersetzung als Tyrannen übersetzt. Das ist ganz gut getroffen. In Josua 11, Vers 7 wird es in ähnlicher Weise verwendet, dieses Wort. Tyrannen. Und einmal kommt dieses Wort Nephilim in der Bibel noch vor, nämlich als Israels Kundschafter Jahrhunderte später das Land Kanaan erkunden und dann zurückkommen und ihren Stammesbrüdern eine Horrorstory erzählen wollen von Kanaan, da benutzen sie diese Erinnerung an diese Riesen, an die Nephilim. Und hören Sie mal, was die denen sagen. In 4. Mose, 4. Mose 13, Vers 31 folgende. Die Männer, die mit ihm, also mit Josua hinaufgezogen waren, erklärten, wir sind nicht imstande, gegen das Volk hinaufzuziehen, es ist uns zu stark. Und dann entwarfen sie den Israeliten eine schlimme Schilderung von dem Land, das sie ausgekundschaftet hatten, mit den Worten, das Land, das wir durchzogen haben, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind hochgewachsene Leute. Auch die Riesen haben wir dort gesehen, die Enaks-Söhne vom Geschlecht der Riesen. Da kommt das Wort nochmal vor. Sie zitieren quasi 1. Mose 6, um diese Assoziation, um diese Erinnerung wachzuholen, sagen, die sind so schlimm wie diese brutalen Riesen aus der Urgeschichte. Und dann, um das Bild, um das Profil der Generation Abgrund vollständig zu machen, kommen schließlich am Ende von Vers 4 noch die Sprösslinge in den Blick, die nun aus dieser Verbindung von Gottes Söhnen und Menschentöchtern hervorgegangen sind. Das ist ganz am Ende. Solange die Gottessöhne mit den Menschentöchtern verkehrten und diese ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die in der Urzeit lebten, die hochberühmten Männer. Helden und hochberühmte Männer werden die genannt. Nun, die Bibel kann positiv von Helden sprechen. Helden, die das Volk Israel beschützten. Aber hier ist der Begriff eindeutig negativ gemeint. Giborim steht hier. Helden, das sind gewalttätige Leute. Der gleiche Wortstamm findet sich, wie bei Giborim, findet sich in Kapitel 10, Vers 8, also wenige Seiten später. Da steht das gleiche Grundwort und da wird über Nimrod gesagt, er war ein Gewalthaber. Er war ein Gewalthaber. Man kann das auch übersetzen mit, er war ein Empörer, er war ein Rebell. Das sind diese Giborim, diese Helden. Und die Folgen davon werden dann beschrieben in unserem Kapitel 6, in Vers 11. Da heißt es, Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und dann Vers 11, die Erde aber wurde immer verderbter vor Gott und war voll von Gewalttaten. Das ist die Fortsetzung. Die Erde war voll von Gewalttaten. Und wissen Sie, welches hebräische Wort, habe ich ja zum ersten Mal entdeckt diesmal, welches hebräische Wort da steht bei Gewalttaten? Da steht Hamas. Daher kommt diese gewaltanwendende Terrorvereinigung. Die Erde war voll von Hamas. Und das sind die Giborim. Gewalttätige Männer. Und dann Männer des Namens steht hier noch. Also sie werden als Helden bezeichnet und sie werden als hochberühmte Männer bezeichnet. Männer des Namens, Männer, die sich selbst einen Namen machen wollen. Männer, die sich gegen Gottes Macht und gegen Gottes Herrschaft erheben, weil sie ihren Namen groß machen wollen. Das sind diese Giborim, diese hochberühmten Männer, diese Helden. Und das ist die Generation Abgrund. Diese Generation atmet den Geist der Rebellion. Bei den Seth-Nachfolgern, die gegen Gottes Willen sich ihre Frauen suchen. Bei den Riesen, die mit ihrer Gewalt Macht erobern, ohne Kosten, ohne Rücksicht auf Verluste. Und bei diesen von diesen Gottessöhnen und Menschentöchtern gezeugten Helden und hochberühmten Männern, die sich selber groß machen wollen, Männer des Namens sein wollen, die dafür ihren Schöpfer verhöhnen und verraten. Man kann sagen, die Generation Abgrund ist eine großkotzige Generation. Eine großkotzige Generation. Und bei uns macht sich diese Großkotzigkeit zum Beispiel darin bemerkbar, dass der Mensch sich anmaßt, nur ein Beispiel, etwa das Klima zu beherrschen und durch einen globalen Masterplan zu retten. Sonne, Wolken, Luft und Meer, wir schaffen das. Das ist großkotzig. Das ist die Gesinnung. Und zugleich bauen die Großkotze oder sie maßen sich das an durch Biotechnologie neue Menschen. Und auf dem Weg dorthin maßen sie sich an, darüber zu entscheiden, welche Embryos überleben und welche nicht. Und welche, die nicht überleben dürfen, dann eben in den Mülleimer der Labore geschmissen werden. Das ist großkotzig. Das ist diese Gesinnung, der wir hier begegnen. Helmut Frey hat zu dieser Stelle, also ich stimme seinem Genesis-Kommentar bei weitem nicht in allem zu, aber zu dieser Stelle hat er sehr treffend Folgendes beschrieben. Er hat diesen Drang nach Grenzüberschreitung auf den Punkt gebracht, der sich in der Haltung, in der Gier dieser Männer zeigt. Und er sagt es so, diese Überschreitung der Grenzen zwischen göttlicher Welt und Menschheit bringt die Seele einer ganzen Kultur, den Grundzug der ganzen Weltzeit in der vorsintflutlichen Geschichte zum Ausdruck und weiter. Aber der Grundzug und die Triebkraft dieser Zeit war die Behauptung des Selbst. Die Selbstherrlichkeit des Menschen und seiner ganzen Menschenart. Eine Selbstherrlichkeit, die keine Schranken über sich duldet. Wir machen immer weiter. Und das Geheimnis der Kraft dieser Zeit war nicht bloß gesteigertes, geballtes Menschentum, sondern hier verschlangen sich miteinander eine überirdische, vom Bösen bestimmte dämonische Linie mit der menschlich-irdischen zu eindrucksvoller Entfaltung. Das ist gut gesagt. Diese Gier, dieser Drang des Menschen, sich keinerlei Grenzen mehr setzen zu lassen. Und das setzt sich ja dann fort im Turmbau zu Babel. Wir werden uns einen Turm bis in den Himmel bauen und wir lassen uns von niemandem daran hindern. Und genau diesen Geist, liebe Zeitgenossen, finden wir wieder im sogenannten Transhumanismus. Der Transhumanismus, eine weltanschauliche Bewegung, welche die biologischen Grenzen menschlicher Möglichkeiten durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will. Die Transhumanisten glauben ganz evolutionistisch, dass die nächste Stufe der Menschheit bevorsteht in einigen Jahrzehnten und dass sie durch eine Fusion, durch eine Verbindung menschlicher Möglichkeiten mit der Technologie erreicht wird. Einer der Vordenker dieser Bewegung ist der englische Philosoph Max Moore, also M-O-R-E, geboren 1964. Und er beschreibt diesen Transhumanismus folgendermaßen, Zitat, Transhumanismus ist eine Kategorie von Anschauungen, die uns in Richtung eines posthumanen Zustands führen, also nach dem Menschen. Transhumanismus, sagte, teilt viele Aspekte mit dem Humanismus, einschließlich eines Respekts vor Vernunft und Wissenschaft, eine Verpflichtung zum Fortschritt. Transhumanismus, sagt Moore, unterscheidet sich vom Humanismus nur im Erkennen und Vorwegnehmen der radikalen Änderungen in Natur und den Möglichkeiten unseres Lebens durch verschiedenste technologische Disziplinen. Transhumanismus, der Mensch wird über sich selbst hinauswachsen, sich selbst übersteigen. Und eine weitere Stimme, die hier wichtig zu beachten ist, ist Ray Kurzweil. Ray Kurzweil ist Leiter der technischen Entwicklung bei Google. Er gilt als Pionier der optischen Texterkennung, also OCR, Sprachsynthese, Spracherkennung. Und Ray Kurzweil hat angekündigt, dass wir in naher Zukunft, er nennt das den Zeitpunkt der Singularität erleben. Was meint er damit? Das ist der Moment, an dem die künstliche Intelligenz so weit entwickelt sein wird, dass sie vollständig mit der menschlichen Intelligenz verschmilzt. Das ist die Vorstellung von Kurzweil, dem Leiter der technischen Entwicklung bei Google. Und er sagt voraus, dass in 20 bis 30 Jahren das menschliche Gehirn eingescannt werden kann, dass man es auf einen Computer hochlädt und simulieren kann. Und der Geist wird dann gewissermaßen als Software überleben und vom biologischen Verfall befreit sein. Das ist die Überlegung von Kurzweil. Und Sie merken, so wird der Turmbau aus Babylon in Silicon Valley nach San Francisco verlegt. Aber dieser Geist, der ist nicht neu, verstehen Sie, der ist nicht neu. Und das sagen die Vertreter des, ich hatte mir das Stichwort Humanismus schon aufgeschrieben, bevor ich dieses Zitat dann zu Ende gelesen hatte. Die Wurzeln des Humanismus liegen, wie die Vertreter selbst sagen, in der Renaissance, im Humanismus, in der Aufklärung. Und wofür stehen Renaissance, Humanismus und Aufklärung? Für die Selbsterhebung der Geschöpfe gegenüber ihrem Schöpfer. Das Gute daran war, dass es viele positive wissenschaftliche Entwicklungen, einen Aufbruch der Kunst gegeben hat. Das alles hat auch die Reformation gefördert. Aber das Schlimme war daran, eine vermeintliche Befreiung von der Autorität Gottes. Ein sich Losreißen von der Offenbarung Gottes. Eine Zerstörung der biblischen Autorität im Bewusstsein der Menschen. Die Renaissance und der Humanismus und die Aufklärung sind die Wegbereiter der Bibelkritik, sind die Grundlage. Und sie sind auch die Grundlage des Menschen sich selbst erhebenden Transhumanismus. Und man muss sagen, in diesem Sinne erkennen wir auch ohne die Zeugung von titanischen Zwischenwesen in dieser Generation Abgrund letztlich ein satanisches Streben. Letztlich ein satanisches Streben, indem der Mensch danach lechzt, und das ist das satanische Streben seit 1. Mose 3, in der der Mensch danach lechzt, die Stelle seines Schöpfers gierig an sich zu reißen, die Stelle seines Schöpfers zu okkupieren und mit sich selbst zu besetzen. Und deswegen dürfen wir nie vergessen, was Paulus in Epheser 2 schreibt, wenn er sagt, Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Und dann Vers 2, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich den Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Hier redet Paulus von den Dämonen, die im Auftrag des Teufels wirken. Und dann sagt er in Epheser 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist die Generation Abgrund. Das finden Sie dann bei Nietzsche wieder, dieser Nietzscheanismus des Menschen, der sich mit geballter Faust gegen Gott erhebt und glaubt, er könne das überleben. Das ist das Wesen der Generation Abgrund. Und in Vers 5 hat es der Schreiber nochmal für uns zusammengefasst. In 1. Mose 6, Vers 5. Als nun der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immer nur fort nur böse war. Deutlicher kann man das nicht sagen. Die Bosheit ihres Herzens und dann alles Sinnen und Trachten war immer fort nur böse. Das können Sie nicht mehr steigern. Alles Sinnen und Trachten war immerfort nur böse. Da passt nichts mehr dazwischen. Das ist die anthropologische Diagnose des Schöpfers über die Generation Abgrund. Und Paulus wird das dann aufnehmen und über unsere Generation nach dem Motto Generation Abgrund 2.0 dann auch nochmal formulieren. Nun kann man sagen, nun gut, wird mancher denken, das war vor der Sintflut. Nein, nein, nein. Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Also Jeremia 17, Vers 9 sagt Jeremia, das Herz ist ein trotziges Ding. Wer kann es ergründen und verstehen? Und der Herr Jesus wird dann in Matthäus 15, Vers 19 sagen, das Herz ist die Problemzone und die ganze Dreckigkeit der menschlichen Selbstsucht und die Gemeinheit der menschlichen Gier und die Rücksichtslosigkeit der menschlichen Unfähigkeit zur Nächstenliebe. All das kommt aus deinem Herzen, denn dieses Herz, Vers 5, aus meinem natürlich genauso, ist immerfort nur böse. Alles Trachten immerfort nur böse. Das ist die Diagnose. Eine Welt am Abgrund. Und was ist nun Gottes Reaktion? Dieser Punkt wird wesentlich kürzer, Gottes Antwort. Wer ihn gehört hat, der hätte diese Antwort schon längst vernehmen können. Er hätte sie vernehmen können, seit der Gottesdienstfeier von Seth, Enosch und denen, die mit ihnen mitgezogen haben. Da wurde der Name des Herrn geehrt. Da wurde gesagt, es gibt den Schöpfer, der sich um unser Leben kümmert, der uns liebt und der unseren Lob und unser Dank will. Und dann Henoch. Henoch hat leidenschaftlich vor Gottes Gericht gewarnt. Da haben wir die Zitate nochmal aus Judas 4 letztes Mal gesehen. Und ich möchte nochmal an diesen besonderen Fall erinnern, den wir letztens kurz angeguckt haben, als der Sohn von Henoch geboren wurde, Methusalem. Da hat Gott Henoch offensichtlich dazu gebracht, das macht der Text deutlich, diesen Sohn Methusalem zu nennen. Sonst würden wir heute nicht sagen, er wird so alt wie Methusalem. Dass eben der Älteste war mit 969 Lenzen. So. Und eine mögliche Übersetzung für Methusalem heißt, wenn er stirbt, wird es geschickt werden. Wenn er stirbt, wird es geschickt werden. Was? Wir wissen, Methusalem stirbt in dem Jahr, in dem die Sintflut kommt. In dem Jahr, in dem die Sintflut kommt, 1656. Kurz vorher. Und keiner wird älter als dieser Methusalem. Sonst wäre die Frist gewissermaßen noch vorher abgelaufen gewesen. Und das alles zusammen ergibt, dass Gott dem Henoch wahrscheinlich gesagt hat, Henoch, ich plane ein großes Gericht. Es wird nicht mehr lange gut gehen, aber ich werde dieses Gericht so lange hinausziehen, bis dein Methusalem stirbt. Wenn er stirbt, wird es geschickt werden. Und so wird dieser Methusalem zu einer lebenden Bußpredigt. Wenn er stirbt, wird es geschickt. Nutzt eure Zeit. Das ist Gottes Antwort. Aber sie treiben ihre dämonisierte Selbsterhebung weiter. Sie treiben es weiter bis zum Point of No Return. Und dann antwortet Gott hier mit unserem Vers 3. Da sagte der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen sein, man kann das übersetzen mit erniedrigt sein, mit den Menschenrechten. Die inhaltliche Aussage ist die, mein Geist wird nicht in dem Menschen bleiben. Und nochmal, Gott wendet sich nie an Engel, er wendet sich einzig an Menschen. Und Gott warnt uns mit demselben Wort, das dann in Kapitel 6, Vers 17 allen lebenden Geschöpfen widerfahren wird. 1. Mose 6, Vers 17, da heißt es, ich will die große Flut über die Erde kommen lassen, um alle Geschöpfe, die Lebensodem in sich haben unter dem Himmel zu vertilgen. Da steht das gleiche Wort wie hier, die diesen Geist in sich haben. Und damit erinnert Gott gleichzeitig an das, was bei der Schöpfung geschah, als Gott seinen Geist in diesen Menschen hineingab und er dadurch zu einer lebendigen Seele wurde. Das ist der Lebensodem. Das ist die göttliche Belebung und Lebensfähigkeit, ohne die wir keinen Atemzug tun können. Und Gott sagt, ich nehme das weg. Ich nehme das weg. Und die Begründung, der Mensch ist Fleisch. Was heißt das? Da steht Basar im Hebräischen. Und das meint einerseits sterblich, das Fleisch ist sterblich. Irgendwann ist Schluss, auch Methusalem wurde nicht älter als 969 Jahre, sterblich. Und in Zukunft höchstens 120 und dann wird es immer weniger. Und wir sehen das ja. Noah wurde noch 950, Sem nur noch 600 Jahre alt. Zu den Altern der Menschen haben wir letztes Mal auch im Blick auf die Frage, wodurch das möglicherweise hervorgerufen worden sein kann, gesprochen. Da können Sie, wenn Sie das für sich nochmal klären wollen, nochmal die Predigt vom letzten Mal nachhören. Also Sem nur noch 600 Jahre, Abraham 175 Jahre, Mose 120. Und dann wird sich das irgendwie einpendeln bei dem Wert vom Psalm 90, 70 oder 80 Jahre. Das wird drastisch sinken, das Lebensalter. Denn der Mensch ist Fleisch, der Mensch ist sterblich. Aber Fleisch heißt auch korrupt, sündig. Fleisch meint das Gleiche, wie es dann Paulus auch verwenden wird, mit dem griechischen Begriff Sargs. Der Mensch ist in seinem Herzen gegen Gott gekehrt. Er ist eben böse von Jugend an. Fleisch. Und dann nennt Gott diese Zahl 120, 120 Jahre. Und wir haben schon gesagt, das Lebensalter wird sinken und wahrscheinlich auch ist das die Gnadenfrist bis zur Sintflut, 120 Jahre. Das heißt, Generation Abgrund, mach dich bereit. Generation Abgrund, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Wir lesen dann in Vers 7 und kommen damit auf die Zielgerade. In Vers 7, 1. Mose 6, Vers 7. Darum sagte der Herr, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vom ganzen Erdboden weg vertilgen. Die Menschen wie das Vieh, das Gewürm, wie die Vögel des Himmels, denn ich bereue es. Das heißt, es bekümmert mich zutiefst, dass ich sie geschaffen habe. Ist das jetzt alles? Ist die Weltgeschichte ausgestanden? Hören Sie, wie es weitergeht. Ich bereue es, ich zutiefst sie geschaffen zu haben. Vers 8. Noah aber hatte Gnade vor dem Herrn gefunden. Und es ist, als ob der Schreiber einmal kurz durchatmet, verstehen Sie? Und wir als Leser dürfen es auch. Noah aber hatte Gnade vor dem Herrn gefunden. Ja, aber wie sollen wir dann damit umgehen, dass Gott das hier bereut? Heißt das etwa, Gott hat sich's anders überlegt? Heißt das, Gott hat gesagt, ich hätte es doch besser nicht so machen sollen mit dieser Schöpfung? Nein, das kann nicht sein. Denn Gott sagt von sich selbst ganz eindeutig in 1. Samuel 15, Vers 29, 1. Samuel 25 sagt Gott über sich selbst, der lügt nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht. Denn er, also Gott, ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könne. Also Gott sagt nicht, sorry, ich habe doch einen Fehler gemacht oder ich hätte es doch besser anders tun sollen. Nein, so ist das nicht gemeint. Das Wort, was hier für reuen steht, nacham, das meint eine tiefe Traurigkeit. Eine tiefe Traurigkeit Gottes über unsere Sünde. Ein tiefes Trauern Gottes über unsere Verdorbenheit, aber nicht über sein heiliges Gericht. Das muss sein, weil Gott Gott ist. Ein schwacher Vergleich. Wenn Eltern ein kleines Kind bestrafen müssen, weil dieses kleine Kind wiederholt gelogen hat, dann tun die Eltern das mit Traurigkeit. Auch wenn sie alles richtig gemacht haben in dem Fall. Eltern machen ja auch Fehler. Aber wenn sie in diesem Fall, sagen wir mal, keinen Fehler gemacht haben. Und sie wissen, wir müssen das Kind jetzt zur Rechenschaft ziehen. Wir müssen es bestrafen in einer angemessenen Weise. Dann tun sie das mit Traurigkeit, mit tiefer Traurigkeit. Warum? Nicht, weil sie ihr Tun bereuen. Nicht, weil sie fürchten, etwas falsch machen zu können, sondern weil die Bösartigkeit der Lüge zwischen ihnen steht. Und deswegen sind sie traurig über die Bösartigkeit der Lüge ihres geliebten Kindes. Und sie sind traurig, weil ihnen auch das Kind leid tut. Für die Folgen, die es jetzt zu tragen hat. Und das genau meint dieser Vers. Keil sagt es so, die Reue Gottes ist ein Ausdruck für den Schmerz der göttlichen Liebe. Die Reue Gottes ist ein Ausdruck für den Schmerz der göttlichen Liebe. Und Sie können diese Formulierung am Ende von Vers 6, wo es von Gott heißt, er wurde in seinem Herzen tief betrübt, das können Sie wörtlich übersetzen, es schmerzte ihn bis in sein Herz hinein. Es schmerzt, so ist Gott. Verstehen Sie, er liebt uns doch. Es schmerzt ihn bis in sein Herz hinein. Das ist Gottes Antwort auf die Generation Abgrund. Warnung und Schmerz. Und dann dieser letzte Satz, Vers 8. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Nochmal, dass wir ihn aufatmen. Nein, es ist nicht alles verloren. Einer kam durch. Und wie er durchkam, und zwar mit seiner gesamten Family, und wie er durchkam, das werden wir kommenden Sonntag, so Gott will, miteinander hier weiter studieren können. Und dann wird der Text auch wieder etwas einfacher werden. Aber jetzt stellen Sie sich nur mal vor, es wäre mit Vers 7 Schluss gewesen. Dann wäre nur noch die Sintflut herangerauscht. Und das wäre es dann gewesen. Und damit kommen wir zum Schluss, zu den Folgen für unsere Situation. Generation Abgrund, sie ist uns gar nicht so fern. Gottes Antwort, Warnung, Schmerz und Gnade für Noah. Und was sind nun zuletzt die gegenwärtigen Aussichten? Und dazu bitte ich Sie, mit mir fast bis ans andere Ende der Bibel zu gehen. Denn einer der Apostel hat sich genau diese Frage gestellt. Einer der Apostel, der besonders vom Drama der Sintflut umgetrieben wurde, und das war der Apostel Petrus. In seinem letzten Brief, 2. Petrusbrief, relativ kurz vor seinem Martyrium, da stellt Petrus genau diese Frage nach den gegenwärtigen Aussichten. Er sagt, okay, das war die Sintflut, aber was folgt daraus? Was ist jetzt angesagt? Was schlussfolgern wir heute? Die Sintflut liegt lange zurück. Das war eben ganz am Anfang der Bibel. Und inzwischen sind wir bei Petrus ganz am Ende der Bibel angekommen. Und jetzt hören Sie, welche Aussichten er dort schildert. Ab Vers 5. Da sagt er, und hat Gott die frühere Welt nicht verschont? Sondern bewahrte allein Noah. Das ist hier genau unser Text. Die frühere Welt, die Generation Abgrund. Hat Gott die Generation Abgrund nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, also seiner Frau und seinen 3 Söhnen und den Frauen seiner Söhne, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte? Und dann geht Petrus einen großen Schritt weiter in Jahrhunderte nach der Sintflut, Sodom, und hat Gott die Städte Sodom und Gomorra nicht zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernachkommen würden, und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben, denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Der Herr aber weiß, die Gottesfürchtigen, oder die Frommen kann man übersetzen, aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Gegenwärtige Aussichten. Petrus sagt, wenn du genau hinschaust, was damals passierte bei der Sintflut und was dann passierte bei Sodom und Gomorra, dann kannst du davon schlüssig ableiten, was deine gegenwärtigen Aussichten sind, nämlich genau 2. Eine klassische Alternative wird in Vers 9 vor uns ausgebreitet. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Entweder oder. Was ist ein Gottesfürchtiger? Wir können froh sein, ihr Lieben, dass Petrus als Beispiel ausgerechnet diesen Mann hier erwähnt, den Lot. Als Beispiel dafür, dass man gerettet werden kann. Ausgerechnet Lot, den Neffen von Abraham. Und jeder, der sich in der Bibel ein bisschen auskennt, weiß, Lot war kein Glaubensheld. Wahrlich nicht. Lot hatte charakterliche Schwächen. Lot war in manchen Zeiten wie ein schwankendes Rohr. Aber trotz seiner charakterlichen Schwäche hat er seinen Gott lieb gehabt. Und woran sehen wir das, dass er seinen Gott lieb gehabt hat? Wir sehen das daran, dass die Gottlosigkeit seiner Zeitgenossen ihn geschmerzt hat. Vers 8, der Gerechte, 2. Petrus 2, Vers 8, der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen. Das hat ihn gequält. Dieses Ankämpfen gegen Gottes Schöpfungsordnung, das hat ihn gequält. dieses Demonstrative mit den Füßen treten der Heiligkeit Gottes. Tut dir das weh? Tut dir das weh, wie Gottes Ehre in den Schmutz gezogen wird? Tut dir das weh, wie eine dreiste Menschheit sich gegen ihn auflehnt? Tut dir das weh, wie die Tausenden von Embryos geschlachtet werden? Tut dir das weh, wie Gottes Konzept für Ehe und Familie als lächerlich oder möglicherweise sogar diskriminierend bezeichnet wird? Tut dir das weh? Oder nimmst du das einfach so zur Kenntnis? Lot tat das weh. Er war kein Glaubensheld, aber es tat ihm weh. Und warum wurde Lot trotzdem gerettet? Die Antwort steht hier in Vers 9. Da heißt es, der Herr weiß, die Gottesfürchtigen zu retten aus der Verlorenheit. Hier steht nicht, die Gottesfürchtigen wissen schon, wie sie aus der Versuchung gerettet werden. Und Versuchung meint hier das ganze Notvolle, was den Menschen wegzieht von Gott und am Ende im Gericht der Hölle untergehen lässt. Hier steht nicht, die Gottesfürchtigen wissen schon, wie sie gerettet werden, sondern hier steht, der Herr weiß, die Gottesfürchtigen zu erretten. Das heißt, er muss es machen. Er muss es machen. Und darum hat Petrus im allerersten Satz dieses Briefes, 2. Petrus 1, Vers 1, Folgendes geschrieben. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Petrus sagt, pass auf, Jesus hat für Gerechtigkeit gesorgt. Er ist Gott und er ist unser Retter und er hat für Gerechtigkeit gesorgt. Wie? Indem er meine große, große Schuld bezahlt hat. Er hat für mich bezahlt, er hat mich freigekauft. Und deshalb muss und will und wird der heilige Richter mich nicht mehr festhalten für diesen Tag des Gerichts. Er wird mich nicht mehr einsperren und dann nochmal zur Rechenschaft ziehen und dann muss ich selber bezahlen. Nein, das hat Jesus für mich erledigt. Er hat mich freigekauft. Dafür ist er damals am Kreuz gestorben. Dafür hat er das ganz freiwillig hingenommen, um meine und deine Strafe zu bezahlen. Ja, auch deine. Aber du musst dir dieses Geschenk persönlich bei ihm abholen. Und das heißt Glauben. Du musst dir dieses Geschenk persönlich bei ihm abholen. Du musst zu ihm hingehen. Das heißt beten. Du musst ihm das sagen. Laut oder im Stillen, er sieht in dein Herz, aber du musst es ihm sagen. Du musst es ihm sagen. Herr, rette mich. Ich brauche dich. Ich gebe zu, dass ich genauso verraten und verratzt bin wie die Generation Abgrund. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Rettung. Ich bin darauf angewiesen, dass du damals auch meine Schuld, meine Strafe mitgetragen hast. Und ich will mein Leben dir weihen, weihen, das war der Name von Henoch. Ich will es dir zur Verfügung stellen. Ich will mich an dich klammern. Ich will für meine Rettung auf nichts und niemanden sonst mehr hoffen als Jesus auf dich allein. So in etwa können sie es ihm sagen. Damals wie heute ist es ein bewusster Schritt hin zu Jesus. Das ist ein bewusster Schritt. Und darum schließe ich mit jener reichen Lady, die Martin Lloyd-Jones bei einem Auswärtsdienst in Toronto kennenlernt. Er hat dafür ein paar Tage so eine Art Sommervertretung gemacht, zwei Gottesdienste am Sonntag. Und dann kam der erste Gottesdienst und am Ende dieses Gottesdienstes, am Ende des Vormittags, erklärte Martin Lloyd-Jones der Gemeinde, liebe Gemeinde, ich werde das hier in Toronto genauso machen wie bei mir zu Hause in London. Ich werde vormittags vor allem predigen, um die Christen zu erbauen und im Glauben zu stärken. Und nachmittags werde ich voraussetzen, dass die Menschen, die da sitzen und viele Menschen, die da sitzen, nicht Christen sind. Und deswegen werde ich nachmittags zu den Nicht-Christen reden. Und dann verabschiedet er dort am Ausgang die Hörer und der Ortspastor stand neben ihm, als eine gut gekleidete ältere Dame herankam. Und während diese Lady sich näherte, raunzte der Pastor, der sein Gastgeber war, der Hauptpastor dieser Gemeinde war, ihm zu, passen Sie auf, das ist unser wichtigstes Gemeindeglied. Diese Frau ist steinreich und sie trägt weite Teile unseres Budgets. Und dann war diese Dame schon da und dem Pastor von dort, dem wurde wahrscheinlich Angst und Bange, was jetzt werden würde aus diesem Gespräch. Und Martin Lloyd-Jones schildert dieses Gespräch so. Die alte Dame sagte, habe ich Sie richtig verstanden, als Sie heute jetzt zum Schluss sagten, am Abend würden Sie unter der Voraussetzung predigen, dass die Leute, die Ihnen zuhören, keine Christen sind und am Morgen davon ausgehen, dass die Hörer Christen sind? Ja, sagte ich, sagt Lloyd-Jones. Well, sagte sie, nachdem ich das gehört habe, habe ich mich entschlossen, heute Abend wiederzukommen. Sie hatte den Abendgottesdienst nie besucht und dem anderen Pastor rutschte das Herz in die Hose, weil er fürchtete, sie könnte verärgert sein. Aber sie kam. Sie kam an diesem Abend, sie kam an allen weiteren Sonntagen auch abends. Und es kam dann zu einem sehr gründlichen Gespräch mit Martin Lloyd-Jones und dabei wurde eben deutlich, dass diese Frau niemals verstanden hatte, wo sie wirklich stand. Sie war offensichtlich ein sehr großzügiger Charakter, sie lebte ein unbescholtenes Leben. Und jeder in dieser Gemeinde ging ganz normal, ganz selbstverständlich davon aus, das ist eine wunderbare, vorbildliche Christin. Aber, sagt Martin Lloyd-Jones, sie war keine Christin. Und das wurde in diesen Gesprächen deutlich. Und so bekam sie die Chance, diese Grenze kennenzulernen zwischen einem anständigen, religiösen, mit christlichen Aussprüchen begleiteten Leben und einem Leben mit Jesus. Einem Leben, das einmal seinen totalen Konkurs vor Gott angemeldet hat. Einem Leben, bei dem ich zugegeben habe, Jesus, wenn ich dich nicht habe, gehe ich auf ewig verloren. Rette mich. Herr, rette mich. Das ist die Botschaft, die auch von diesem tragischen Tag ausgeht, von diesen tragischen Jahren ausgeht, die uns hier in Genesis 6 geschildert werden. Der Abgrund ist nahe, aber die Rettung auch. Amen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du Gott und Retter bist und dafür, dass du uns mit der harten Diagnose auch unserer persönlichen Situation nicht allein lässt, sondern dass wir Gnade finden sollen bei dir. Herr, wir beten dich an für deinen heiligen Ernst, mit dem du dich in diesen Versen uns vorstellst. Du bist der Schöpfer, du bist der Herr. Herr, wir haben so krass gegen dich gesündigt, als Einzelne und als Gesellschaft. Und wir danken dir dafür, dass du dich auch vorstellst mit deinem Herzen, das vor Liebe schmerzt. Danke, dass du auch uns so liebst und dass du unsere Zeitgenossen liebst. Herr, lass noch viele diesen Schritt gehen, den diese alte Dame in Toronto finden durfte, Herr. Und gebrauche uns als deine Boten. Und wenn jemand, Herr, diese Predigt hört, dem es ähnlich geht, dass er nicht weiß, wo er steht, dann schenke ihm die Ehrlichkeit und die Bereitschaft, dich zu fragen. Und gib ihm den Mut, sich ganz in deine Arme zu flüchten. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.